Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde am Reformationsfest, es ist längst angeklungen, wenn es einen Begriff gibt, der ins Zentrum des reformatorischen Anliegens vorstößt, dann ist es wohl der Begriff Freiheit. Ich lese uns aus dem Galaterbrief des Paulus einige Verse. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt Paulus. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Liebe Gemeinde, wenn ich am Sonntag mit meinem Hund durch unseren Ort ziehe, so erzählte mir ein Freund und sein Gesicht hellte sich sichtbar auf, dann, sagte er, dann ist das für mich ein Stück Freiheit. Einmal habe ich meinen Bekannten auf diesem Weg begleitet. Sein Stück Freiheit sah so aus. Der Hund zog ständig an der Leine, mal nach rechts, mal nach links, völlig unberechenbar, und mein Bekannter folgte ihm brav, mit gestrecktem Arm und zunehmend mehr Schweißperlen auf der Stirn. Ein Gespräch war eigentlich nur sehr begrenzt möglich. Ich hatte Mühe, Schritt zu halten mit ihm, und irgendwie tat er mir leid. Und wissen Sie, je länger ich mit ihm ging, desto mehr stellte sich mir die Frage, wer hat hier eigentlich wen an der Leine? Mein Freund seinen Hund oder der Hund ihn? Ja, mit dem Stück Freiheit ist das so eine Sache, liebe Gemeinde. Man fühlt sich manchmal nur deshalb frei, weil man die Leine nicht mehr spürt, an der man liegt. Und Sie wissen, viele Leinen, die uns binden, die sieht man nicht sofort. Wollen Sie Beispiele? Ach, da tragen plötzlich unzählige Frauen dieselbe Modefarbe. Schauen Sie sich mal um. Sie meinen, sich frei dafür entschieden zu haben. Dabei sind sie unfreiwillige Opfer eines Modediktats der Bekleidungsindustrie. Da arbeitet einer das ganze Wochenende durch, ohne Pause. Ich gehe in meinem Beruf auf, sagt er mit Pathos in der Stimme. Dabei hat er im Grunde nur die Freiheit verloren, mal aufzuhören, mal ohne Leistungs- und Erfolgsdruck zu leben. Er schafft es einfach nicht mehr, mal wieder zu sich selbst zu kommen. Mancher mag keine Feste mehr. Pflicht, Sorge oder Angst sind ihm über den Kopf gewachsen. Er ist einfach nicht mehr frei, das Leben zu feiern. Da opfert jemand sich für andere auf. Ist ja was Schönes. Tut ihnen ständig Gutes. Aber wenn man genau hinguckt, nicht aus innerer Freiheit und Lust, sondern weil da eine Messlatte in ihm ist, von Vater und Mutter in ihn hineingelegt, die Messlatte eines hochgesteckten Ideals, nämlich immer und überall gut sein zu müssen, das ist ihm schon von Kindesbeinen an diktiert worden. Da fühlt sich einer durch die Kritik, nur ein kleiner kritischer Nebensatz, bis ins Mark getroffen. Warum? Weil ihn die Sucht nach Lob und Anerkennung fesselt. Oder man bildet sich ein, frei zu sein, kennen Sie vielleicht auch, frei in seinen Entscheidungen. Dabei bedient man eigentlich immer nur dienstbeflissen die Erwartungen anderer, weil man nicht aus ihrer Gunst fallen will. Ja, und schauen Sie sich um, viele in unserer Gesellschaft scheuen die Freiheit sogar, weil sie ziemlich anstrengend ist. Sie wissen, wir leben in einer Optionsgesellschaft, wo jeder unendlich viele Möglichkeiten hat. Es gibt verwirrend viele Optionen. Und dieser Zwang, wählen zu müssen, setzt manchen geradezu unter Optionsstress. Und da flieht man dann lieber in die Schutzburg, einer populistischen oder fundamentalistischen Weltsicht mit ihren simplen Antworten auf die großen, komplexen Themen der Welt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, singt Reinhard May. Das ist schon möglich, aber unter den Wolken, also hier, wo wir sind, wo das Leben spielt, da tun wir uns oft richtig schwer mit diesem Stück Freiheit, von dem mein Bekannter erzählte, bevor er sich an die Leine legte. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch zwingen. Das klang damals wie ein Paukenschlag des Evangeliums. Und dieser Satz hatte auch einmal befreiende Sprengkraft. Die Botschaft von Gottes bedingungsloser Gnade, die tröstliche, die wirklich tröstliche Nachricht, dass uns der Glaube an Jesus Christus in den Himmel bringt und nicht, dass wir ihn uns ersteigen müssen. Diese Botschaft hatte einmal Ketten der Unfreiheit gesprengt. Sie hat Leben verändert. Paulus weiß davon zu erzählen und Luther auch und viele andere. Und wir? Ich will Ihnen gestehen, ich habe das Gefühl, wir ahnen noch etwas von dieser Sprengkraft der Rechtfertigungsbotschaft. Wir erinnern uns auch gern an sie, zum Beispiel bei solchen Reformationsjubiläen. Aber wenn man genau hinsieht, es scheint, als sei die reformatorische Kernbotschaft inzwischen zu einem, ich sag mal, ehrwürdigen Ausstellungsstück im Museum des Luthertums geworden, das wir wie die Besucher bestaunen. Dabei sage ich Ihnen ganz offen, ich möchte es gern glauben, ich möchte es auch gern erfahren, die große Freiheit, die der Glaube schenkt. Wir singen ja pausenlos davon. Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da. Aber das will natürlich erfahren werden. Befreiung von inneren und äußeren Zwängen. Und wissen Sie, wie mir das geht? Ich finde es richtig schwer, die Rechtfertigung allein aus Gnade bis in die tiefen Schichten meiner Existenz wirklich durchsickern zu lassen. Geht Ihnen das auch so? Manchmal denke ich, vielleicht sind wir den Galatern doch viel ähnlicher, als wir meinen. Die waren damals anfällig für ein pervertiertes Evangelium. Irrlehrer, gesetzestreue Juden, Christen wollten ihnen einreden, ihr könnt als Christusgläubige nur dann zum Volk Gottes gehören, zum erwählten Volk, wenn ihr den Weg der Treue zur alttestamentlichen Tora geht, wenn ihr gesetzesgehorsam lebt und er beginnt mit der Beschneidung. Nun sagen Sie vielleicht heute Abend 2017 am Reformationstag, Beschneidung und Tora, das sind ja nun wirklich nicht unsere Themen. Richtig. Aber auch wir sind wie die Galater anfällig, bis heute anfällig für ein verdrehtes, für ein vergiftetes Evangelium. Denn schauen Sie, in der äußeren Forderung, sich beschneiden zu lassen, drückte sich ja damals ein innerer Zwang aus. Der Zwang, Gott etwas vorweisen, vor ihm etwas leisten zu müssen. Und schauen Sie sich mal genau an, tief in uns lebt dieser Zwang auch, hat sich eingenistet bei uns. Wir glauben im tiefsten Herzen, dass wir uns unsere Daseinsberechtigung verdienen müssen. Dass wir uns das Recht am Leben zu sein irgendwie zu erarbeiten haben. Wir können uns bis ins Letzte nicht vorstellen, dass unser ganzes Dasein reines Geschenk ist, für das wir nicht bezahlen müssen. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir auch mit allem, was uns nicht gelingt, mit unseren Fehlern, unseren Versäumnissen, unserer Schuld, ganz angenommen sind, und zwar gratis. Das kommt übrigens von gratia, lateinisch, das heißt Gnade. Seien wir mal ehrlich, ich habe mich das gefragt, mag ich eigentlich diese Gnade Gottes? Im tiefsten Grund unseres Herzens, glaube ich, mögen wir sie gar nicht. Wir würden uns eigentlich die Güte unseres Lebens, das Gütesiegel über unserem Leben, lieber selber erarbeiten, erklettern, auf der Leiter eines moralischen, eines ethischen, eines religiösen Pflichtprogramms. Den wollen sie uns eigentlich nicht schenken lassen. Gut, Gott kann uns zu Beginn, wenn die Leiter steht und wir hoch wollen, gerne einen kleinen Schubs geben als Ansporn. Und wenn uns oben so die letzten 10 Meter die Puste ausgeht, mag er uns gerne auch noch weiter raufziehen. Aber den Rest schaffen wir allein. Wäre ja noch schöner. In seinem Galater-Kommentar schreibt Luther: Wir wollen unsere Werke auf Haufen sammeln, wie Korn in die Scheuer. Dadurch wollen wir Gott zum Schuldner machen und möchten uns in den Himmel setzen, weiß nicht wie hoch. Blind, blind und abermals blind, solchen allen nützt Christus nichts. Sie wissen sich anders zu raten, sie machen sich selbst gerecht. Aber liebe Schwestern und Brüder, genau darin, dass wir das weiter probieren, verlieren wir unsere Freiheit. Die Freiheit nämlich, dass wir uns endlich als Empfangende erleben. Wir fragen dauernd, was sollen wir tun? Aber die Frage, die uns das Tor zur Freiheit öffnet, heißt: Von woher empfangen wir etwas? Christsein ist in erster Linie eine geöffnete Hand und erst in zweiter Linie eine Tätige, die etwas von diesem Empfangenen austeilt. Wir müssen das wieder neu entdecken, über uns, über den Wert unseres Lebens und über unsere Identität entscheidet nicht, was wir aus uns machen, sondern was Gott uns schenkt. Freiheit der unverdienten Gnade. Lassen Sie mich ein bisschen fantasieren. Für mich bedeutet das, und ich krieg's ganz selten richtig hin. Für mich bedeutet das, ich darf anfangen, endlich einmal von mir abzusehen. Was für ein Segen, wenn man das kann. Ich darf es ausprobieren, immer wieder neu auf Christus zu blicken, den Gekreuzigten und Auferstandenen, wo Gott mir sein Gesicht zuwendet. Ich darf das tun gegen alle Ansprüche, die in mir leben, Ansprüche an mich selbst, die mich dauernd überfordern, weil die Latte viel zu hoch liegt, die ich mir selber lege oder andere. Ich darf einfach sein, gegen die Einwände meines Herzens, die Appelle meines Über-Ichs, gegen die Versäumnisse, die mich verklagen. Hören Sie nochmal Luther. Wer an Christus glaubt, verliert sich selbst, hält Feiertag von seinen Werken. Darum haben wir heute Feiertag. Feiertag von seinen Werken, damit Christus in ihm lebe und wirke. Und wenn ich das höre, merke ich, eigentlich sehne ich mich danach. Fulbert Stefensky, den ich sehr schätze, hat die Freiheit, von sich absehen zu dürfen, einmal so beschrieben. Es ist die Passivität, die sich nicht wehrt gegen den Blick Gottes, der uns schön und reich findet. Vielleicht können wir uns selber nur ertragen, schreibt Stefensky, uns mit uns selber nur aussöhnen, indem wir wegschwimmen können in den Blick der Güte Gottes. Vielleicht können wir nur dann ruhig und stark und lebensgewiss sein, wenn wir nicht gezwungen sind, nur immer wieder wir selbst zu sein. Und dann kommt ein schöner Satz: Alle Liebenden haben seine Wahrheit schon erfahren. Wenn du mich anblickst, werd ich schön. Wenn du, Gott, mich anblickst, werd ich schön. Das ist die Erfahrung, schreibt Stefensky, unter dem Blick der Güte Gottes. Ich weiß, es ist nicht ganz leicht, sich schön zu finden, vor allem, wenn man sich so gut kennt, wie ich mich. Ich erinnere mich noch sehr genau an eine kleine Szene bei uns zu Hause. Unsere Tochter Anne war vielleicht 3 Jahre alt und ich war hingerissen. Ich war weg von ihrem kindlichen Charme und sah sie begeistert an. Darauf sagte meine kleine Anne selbstbewusst: Ich bin doch eine wunderbare Frau, ne? Wir mussten lachen, wie sie, meine Frau und ich. Und was glauben Sie, wie der Himmel lacht, wenn sie in dem Moment, wo Gottes Blick der Güte sie trifft, wo sie sich diesen Blick wieder mal gönnen, befreit sagen: Ich bin doch ein wunderbarer Mensch. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Steht fest, steht fest. Widersteht dem Zwang, euch vor Gott immer wieder selbst in Szene setzen zu müssen. Ihr seid gut in Christus. Besser könnt ihr nicht werden. Ihr müsst euch nicht lieb Kind machen bei Gott. Ihr seid das schon. Ihr seid seine geliebten Söhne und Töchter. Und wenn ihr euch die ganze Güte Gottes nicht schenken lasst, dann verspielt ihr eure Freiheit. Ja, für Paulus geht es tatsächlich um alles oder nichts. Ihr habt Christus verloren, schreibt er, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade herausgefallen. Aus der Gnade herausfallen, liebe Schwestern und Brüder, etwas Schlimmeres kann uns, glaube ich, nicht passieren. Damit wir uns nicht falsch verstehen, fallen ist nicht schlimm, kann man wieder aufstehen. Christen leben nicht von der Vermeidung der Sünde. Das ist Moralchristentum. Christen leben von der Vergebung der Sünde. Das ist was anderes. Und Luther hat sich sogar zu dem frechen Satz durchgerungen: Sündige tapfer, aber Glaube tapferer. Ja, fallen ist nicht schlimm. Aber aus der Gnade Gottes herausfallen, das ist ein Fall ins Bodenlose. Damit legen wir uns an die Kette, an die Leine. Wir verlieren unsere Freiheit. Denn wenn Gottes Güte es nicht ist, die uns immer wieder gut spricht, dann müssen wir das ständig selber tun. Dann müssen wir uns ständig selbst inszenieren, was am Ende meist auf eine Lebenslüge hinausläuft. Und die glauben wir dann am Ende selbst oder hoffen wenigstens, dass andere sie glauben. Liebe Gemeinde, nun haben wir viel von Freiheit geredet. Aber die kann sehr hohl sein, sehr fad, wenn wir sie nicht füllen. Kennen Sie das auch? Da hat man mal ein freies Wochenende nach viel Schufterei und plötzlich weiß man mit diesem freien Wochenende eigentlich nicht so recht anzufangen. Die Stunden verrinnen, bleiben seltsam leer. Der ersehnte Freiraum atmet plötzlich Langeweile. Ein Freund sagte mir irgendwann: Ach, ich hatte jetzt endlich mal wieder ein Wochenende Zeit, um zu mir selbst zu kommen. Ich habe dann gefragt, und wie war's? Och, sagt er, eigentlich war nicht viel los. Es ist gar nicht viel los, viel Wichtiges in unserem Leben, wenn wir ständig nur zu uns selbst kommen, bei uns selbst bleiben. Da wird Freiheit auf Dauer langweilig. Sie wird spannend, wenn wir nicht nur fragen, wovon sind wir denn frei durch Christus, sondern wozu? Sie kennen Luthers Antwort auf diese Frage. Ein Christ, sagt Luther, lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. So ist er ein freier Herr und ein dienstbarer Knecht zugleich. Ja, das ist sehr spannend mit der Freiheit, zu der uns Christus befreit. Da taucht einer wieder mal tief ein in die Zusage, du bist ganz angenommen, taucht ein in Gottes Liebe und merkt auf einmal, er taucht auf in der Nächstenliebe. Und zwar nicht krampfhaft, nicht angestrengt, nicht gezwungen. Mit einer Nächstenliebe, die wir uns immer nur abbringen, beglücken wir niemanden. Aber vielleicht haben Sie das schon mal erlebt. Dann nimmt mir Gott eine Last ab und auf einmal habe ich Freiheit, innere Freiheit, die Hände frei für andere. Wenn Gottes Gnade mich freisetzt, kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Auch Paulus stellt sich die Freiheit eines Christenmenschen nicht so vor, dass wir einfach nur vor uns hin frömmeln. Auch er spricht von einem Glauben, der in der Liebe tätig ist. Es ist einfach eine Grunderfahrung. Wer sich anstrahlen lässt von der Liebe Gottes, der strahlt sie ab. Wen Gott gefunden hat, der kriegt auf einmal Lust, auch Gott zu helfen, andere zu finden. Wie könnte ich mich besser darüber freuen, dass Gott sich meiner annimmt, als dadurch, dass ich andere verlocke, sich auf diese Liebe Gottes einzulassen? Wie könnte ich dankbarer bestaunen, dass Gott mir Lasten abnimmt, als so, dass ich die Lasten anderer mittrage? Und das geht bis ins gesellschaftliche Engagement. Wir haben in dieser Welt die Liebe Gottes zu bezeugen und die hat keine Obergrenze. Wissen Sie, es gibt im evangelischen Raum manchmal ein pseudo-reformatorisches Unbehagen an den guten Werken. Gott hat nichts gegen gute Werke. Im Gegenteil, sein gutes Werk an uns setzt uns frei dazu. Wir sollen unsere Liebeswerke nur nicht missbrauchen als Vorbedingung seiner Liebe, als Ergänzung und schon gar nicht als Selbstrechtfertigung. Liebe macht blind, sagt man. Ich will das jetzt mal so verstehen. Sie schielt nicht nach Lohn. Sie sammelt keine Bonuspunkte, um das eigene Gutmenschenkonto wieder aufzufüllen. Sie gibt nur weiter, was sie empfangen hat, wie eine Schale in einem römischen Brunnen. Wenn die voll ist, fließt es automatisch in die nächste Schale weiter. Am Anfang meiner Predigt stand die Geschichte von meinem Bekannten und seinem Hund. Eine Hundegeschichte soll die Predigt jetzt auch abschließen. Ich habe sie bei Max Frisch gefunden und sie hat mich sehr, sehr berührt. Frisch schreibt: Ein Katholik hat die Beichte, um sich von seinem Geheimnis zu erholen. Eine großartige Einrichtung. Er kniet und bricht sein Schweigen, ohne sich den Menschen auszuliefern. Und nachher erhebt er sich wieder, tritt wieder seine Rolle unter den Menschen an, erlöst von dem unseligen Verlangen, von den anderen erkannt zu werden. Und dann schreibt Frisch, und das klingt etwas traurig: Ich habe bloß meinen Hund. Der schweigt wie ein Priester. Und bei den ersten Menschenhäusern streichle ich ihn. Brav, Patsch, brav. Und wir nehmen einander wieder an die Leine. Wir Evangelische lehnen den Beichtzwang ab. Das ist gut so. Aber das, was Luther in der ersten These, lesen Sie vielleicht noch mal ein paar dieser 95 Thesen, unter Buße versteht, und was sich konkretisiert in der Beichte, wir haben das, glaube ich, fast verloren als Evangelische. Wir haben diesen schönen Erfahrungsraum des befreienden Zuspruchs Gottes verloren. Schade, denn auch uns täte es ab und zu gut, unser Schweigen vor Gott zu brechen, ihm unser Unvermögen zu bekennen und uns dann wieder befreit zu erheben, erlöst vom unseligen Verlangen, vom Menschen erkannt zu werden, weil Gott uns viel besser kennt als wir. Wie schreibt Frisch? Ich habe bloß meinen Hund, der schweigt wie ein Priester, und bei den ersten Menschenhäusern streichle ich ihn, und wir nehmen einander wieder an die Leine. Haben wir mehr, liebe Gemeinde, als einen solchen Hund? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen ihn nicht länger streicheln. Den unsichtbaren Hund, der uns an der Leine der Selbstinszenierung und der Selbstrechtfertigung mal nach links und mal nach rechts zieht. Wir dürfen ihn einfach von der Leine lassen. Denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.